Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bild der Wissenschaft Podcast. Heute geht es um das Thema der Boden, ein unterschätzter Lebensraum.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Böden liefern uns unsere Nahrung, Getreide, Gemüse und vieles mehr. Und deshalb ist es wichtig, dass es ihnen gut geht. Doch schaut man sich die Schlagzeilen der vergangenen Jahre an, kann einem Angst und Bange werden. Von kranken Böden ist da die Rede, vom Patientboden und sogar vom Boden-Burnout. Doch sind die Böden tatsächlich so krank, wie es scheint? Und falls ja, wie kann man sie wieder gesund machen? Der Biologe Nico Eisenhauer kennt die Antwort. Je artenreicher ein Boden ist und je mehr Leben in ihm steckt, desto fitter ist er auch. Im Bild der Wissenschaft Podcast erzählt der Experte vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung, was er in den vergangenen Jahren über die Artenvielfalt im Boden herausgefunden hat und wie man sogar einen toten Boden zum Leben erwecken kann. Herzlich willkommen, Herr Eisenhauer. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, Herr Schröder. Vielen Dank für Ihr Interesse am Boden.
Ja, sehr gerne. Für mich und wahrscheinlich auch viele andere Menschen ist der Boden ja primär das, worauf wir täglich herumlaufen. Sie hingegen betrachten den Boden vor allem als Lebensraum und schauen viel tiefer hinein. Vorweg die Frage, lohnt sich das? Ist da unten tatsächlich so viel los?
Dort unten ist tatsächlich sehr viel los und das war auch bis vor wenigen Jahren nicht so bekannt, wie viel da eigentlich los ist. Wir wissen jetzt, seit wenigen Jahren gibt es rezentere Schätzungen, dass wir etwa 59% aller Arten, die weltweit vorkommen, im Boden finden können. Von daher gibt es nicht nur viele unterschiedliche Arten, es gibt auch unglaubliche Dichten an Mikroorganismen und kleinen Würmern, die dort in komplexen Gefügen zusammenleben. Und im Boden gibt es noch so viele unbeschriebene Arten, dass man tatsächlich auch noch viel erforschen kann.
Also es liegt da tatsächlich dann noch vieles im Dunkeln. Das klingt so ein bisschen, als würde der Boden da locker mal den Regenwald und die Korallenriffe in den Schatten stellen. Ist das tatsächlich so?
Naja, der Boden ist Teil von zumindest mal tropischen Wäldern. Von daher kann man das nicht ganz losgelöst betrachten. Aber ja, so scheint es auszusehen. Und das ist natürlich unglaublich spannend und fasziniert uns jeden Tag aufs Neue.
Sie haben es ja eben schon ein bisschen angedeutet, Mikroorganismen und so weiter. Wenn man das mal grob klassifiziert, was lebt denn da so? Kann man das irgendwie einteilen, dass man eine Vorstellung davon bekommt? Also man kennt den Regenwurm und eine Assel, die plumpsen einem beim Garten umgraben, dann von der Schaufel oder vom Spaten, aber viel mehr kennt man ja so nicht, ne?
Wir haben da verschiedene Klassifizierungsmöglichkeiten. Also zunächst einmal unterscheidet man die Mikroorganismen von den Vielzellern, die dann größer sind. Also es ist vor allem diese Größenklassenunterscheidung. Zu den Mikroorganismen gehören vor allem Bakterien und Pilze, auch Archaeen. Dann haben wir Kleinsttiere, Protisten und Nematoden zum Beispiel, die zählen wir zur sogenannten Mikrofauna, also sie sind noch mikroskopisch klein. Dann gibt es die sogenannte Mesofauna, das ist schon mit dem bloßen Auge sichtbar, das könnten Springschwänze sein oder Bodenmilben zum Beispiel. Und dann gibt es noch die Makrofauna, da gehören viele Regenwürmer dazu und die erwähnten Asseln und so weiter. Aber manche Regenwürmer sind tatsächlich dann so groß oder auch andere bodenbewohnende Tiere wie grabende Wirbeltiere, Wühlmäuse und so weiter, dass wir sie zur Megafauna zählen. Also das sind solche Größenklassen, die wir unterscheiden. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere Einordnungen, was diese Tiere dann auch im Boden machen. Zum Beispiel Zersetzer, die das organische Material prozessieren. Herbivoren, also Pflanzenfresser, die dann an den Wurzeln nagen. Und auch Räuber, Prädatoren, die dann die Spitze des Nahrungsnetzes oft ausmachen. Also das sind so grobe Klassifizierungen.
Und Sie schauen sich ja jetzt in Ihrer Forschung vor allem diese ganzen Beziehungen zwischen den verschiedenen Organismen an. Ne? Bringt mich zu dieser Frage. Es gab ja klassisch die Vorstellung von der Nahrungspyramide. In den letzten Jahren von Ozeanen kenne ich das, spricht man immer mehr von Nahrungsnetzen, weil verschiedene Tiere halt auf verschiedene Art und Weise oder Lebewesen miteinander vernetzt sind. Geht es in Ihrer Forschung auch so ein bisschen um dieses Netzwerk Boden?
Genau das erforschen wir, das sogenannte Bodennahrungsnetz oder auch andere Wechselwirkungen, die fressen ja nicht nur aneinander. Teilweise gibt es auch positive Wechselwirkungen, dass die eine Art von der anderen profitiert. Aber das ist genau die Perspektive, die wir jetzt einnehmen, dass wir dieses Geflecht an wechselwirkenden Arten untersuchen wollen. Weil man hat jetzt mehr und mehr verstanden, auch in Anwendungen zum Beispiel in der Landwirtschaft, wenn wir Nutzpflanzen mit positiven Mikroorganismen inokulieren wollen, dann scheitert das oft, weil man einzelne Arten in Isolation versucht, den Pflanzen zuzugeben. Und das funktioniert häufig nicht. Und es gibt Studien, die zeigen, je komplexer die Gefüge sind, also je naturnäher, die man dort zugibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Biodiversität im Boden dann sich auch etabliert und die ja, gewünschten Funktionen dann auch bereitgestellt werden.
Sie sagten gerade inokulieren, das sagt mir jetzt nichts. Ja. Also ich kenne so den Boden, der ist halt da und dann pflanzt man was drauf an. Und dieses Inokulieren, was heißt das? Also gibt man dem Boden dann bestimmte Mikroorganismen zu, damit es dem besser geht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau so kann man das verstehen. Also es gibt zum Beispiel Pflanzensamen, die schon mit Mikroorganismen beschichtet sind und die dann mit ihrer mikrobiellen Gemeinschaft quasi aussieht. Man kann sich auch vorstellen, das machen wir oft in Experimenten, dass man ja Bodenlösung herstellt, also den Boden in einer wässrigen Lösung etwas versucht aufzulösen und dann kann man das einfacher verbreiten. Oder man kann auch einfach Oberboden verbreiten, also dem vorher geschädigten Boden sozusagen zugeben, um dann Pflanzen mit den entsprechenden Mikroorganismen und auch mit Tieren zu inokulieren.
Und jetzt deuten Sie schon an, dieses geschädigte Boden, das hatte ich ja auch in der Anmoderation gesagt, ne? Also man spricht von den kranken Böden. Also besonders lustig fand ich diesen Boden-Burnout. Sie sprechen jetzt von geschädigten Böden, da kommen wir jetzt schon mitten rein. Ne? Also erst hat mich die Frage interessiert, warum soll uns der Boden eigentlich interessieren? Warum ist der wichtig? Klar, weil unsere Nahrung darauf wächst. Und da kommt man ganz schnell zu diesen Problemen, die Sie jetzt auch zwischen den Zeilen andeuten. Was heißt denn tatsächlich geschädigt? Und als erste Frage, und das bringt uns dann ja dann auch zu Ihrer Forschung mit diesem Netzwerk, wo Sie ja offensichtlich immer mehr Verbindungen zwischen den Organismen finden. Aber zunächst nochmal diese Frage, ja, was heißt denn geschädigt? Worum geht's hier?
Ja, also zunächst mal würde ich gerne sagen, dass es nicht nur um die reine Biomasseproduktion und Nutzpflanzenproduktivität geht bei Bodengesundheit, sondern auch hier um einen ganzheitlicheren Ansatz, weil Böden eben, multifunktional sind, das nennen wir jetzt so, also verschiedene Prozesse gleichzeitig bereitstellen. Da geht es zum Teil um Nährstoffkreisläufe, aber auch zum Beispiel, wie effizient Kohlenstoff im Boden gehalten wird und nicht wieder an die Atmosphäre abgegeben wird oder wie Stickstoff im Boden gehalten wird und dann nicht ausgewaschen wird und entsprechend in unserem Trinkwasser landet. Also diese Multifunktionalität ist wichtig zu betrachten und dementsprechend fließt sie dann auch ein, um einen gesunden Boden zu beschreiben. Aha. Da gibt es unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern noch ganz viel Diskussion gerade. Das wird immer noch diskutiert und auch definiert, was jetzt genau ein gesunder Boden ist. Das hängt natürlich auch vom entsprechenden Ökosystem ab, ob das jetzt ein Wald ist oder ein Acker oder eine Wiese. Also wir sind uns dessen bewusst, dass wir da relativ spezifische Indikatoren entwickeln müssen. Und diese Indikatoren, also Anzeiger, die würden uns dann sagen, wie viel Vielfalt im Boden vorkommt. Das ist schon eine wichtige Kenngröße. Und auch wie viele Funktionen bereitgestellt werden. nicht nur unter guten Verhältnissen sozusagen, sondern auch wenn mal eine Störung auftritt, also eine Trockenheit, geht es darum, wie schnell erholt sich denn so ein Boden wieder mit den bereitgestellten Funktionen. Also all das wird versucht zu berücksichtigen, wenn es um Bodengesundheit geht.
Das ist schon witzig, ne? Es ist halt so viel die Rede davon, kranker Boden, gesunder Boden. Und jetzt sagen Sie, diese Parameter, die sind auch Stand der Diskussion, ne? Das heißt, auch da leuchtet für mich so ein bisschen durch, wie schwierig es immer noch ist, den Boden zu verstehen, oder?
Das ist zum Teil so. Zum anderen Teil gibt es natürlich auch schon Indikatoren und es gibt auch Assessments, die jetzt sagen, dass europaweit mindestens 60% der Böden ungesund sind oder sehr stark degradiert sind. Aber in der Wissenschaftswelt ist es nach wie vor eine Diskussion, wie wir Bodengesundheit adäquat beschreiben können. Soil Health ist gerade sehr en vogue.
Also, Soil Health, ja.
Ja, genau.
Ja, wenn wir dann noch mal zu dem Ding gehen, die Sie gerade beschrieben haben, was der Boden so alles leisten soll. Also Kohlenstoff heißt ja zum einen wahrscheinlich Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden, also CO2 binden. Ne? Stickstoff, sagten Sie schon, Stickstoff sollte nicht dann als Nitrat gewandelt im Grundwasser landen. Das sind so Dinge. Ne? Und wie kommen wir dann zu der Bodenvielfalt oder der Lebensvielfalt, wenn wir daran denken?
Es gibt noch viele weitere Prozesse, die eine Rolle spielen, also Krankheitserreger für Mensch, Tier und Pflanzen auch, die oft im Boden zu finden sind und dort auch kontrolliert werden durch diese Geflechte. Und was wir mit immer mehr Forschung sehen können, ist, dass die Vielfalt im Boden eben diese Funktion tatsächlich antreibt. Also das ist nichts, was irgendwie durch die Abiotik im Boden nur bedingt ist, sondern es ist die Wechselwirkung zwischen den Mikroorganismen und den Tieren, die man dort findet. Und da gibt es jetzt eben mehr und mehr Hinweise darauf, dass je höher die Biodiversität im Boden ist, das kann die Anzahl der Arten sein, aber auch wie funktionell vielfältig die Bodenlebewesen sind, desto mehr Funktionen werden stabiler bereitgestellt.
Und was heißt das? Desto mehr Funktionen stabiler bereit? Also gerade das, was wir auch schon besprochen haben? Oder was ist das? Also um ein Gefühl dafür zu bekommen, so ganz am Anfang nochmal, was tun die vielen zusammen an guten Dingen sozusagen?
Naja, wenn man sich jetzt zum Beispiel dann doch die Nutzpflanzenproduktivität anschaut, dann machen die Bodenorganismen zunächst mal, dass ja die Pflanze gut ernährt ist, was verschiedene Nährstoffe angeht. Es gibt auch Wurzelpilze, die direkt mit der Pflanze zusammenleben und dann die Nährstoffaufnahme begünstigen. Es gibt andere Mikroorganismen und Tiere, die diese Nährstoffe erstmal bereitstellen durch Zersetzungsprozesse. Es gibt wieder andere Mikroorganismen, die die Pflanze schützen, sogenannte Plant Growth Promoting Rhizobacteria, also zum Beispiel Bakterien, die die Pflanzenwurzel dann vor Krankheitserregern schützt. Mhm. Die Wurzelpilze bedingen dann auch, dass die Pflanze an sich resistenter ist, was Störungen angeht. Das können Pflanzenfresser sein, Krankheitserreger, aber auch sowas wie eine Trockenheit. Also all diese Prozesse spielen eine Rolle. Wieder andere Bodentiere fördern die Bodendurchlüftung und einen stabilen Wasserhaushalt. Also es ist wirklich diese Vielzahl an Prozessen, die da zum Tragen kommt.
Ja, also viel, viel mehr, als was man so landläufig kennt, dass es jetzt Bakterien gibt, ich glaube an Hülsenfrüchten oder so, ne, die Stickstoff aus der Luft binden. Das ist so ein Klassiker, den ich noch kenne. Pflanze kann kein Stickstoff aus der Luft aufnehmen, die Bakterien liefern es dann. Ne? Also viel, viel mehr darüber hinaus an gerade Mikrobiellen, also gerade mir scheinen also die Mikroben und die Pilze hier eine große Nummer zu sein. Ne?
Die spielen auf jeden Fall eine wirklich bedeutende Rolle, gerade weil viele Prozesse mikrobiell angetrieben werden. Sie haben jetzt die Stickstofffixierung durch Rhizobien erwähnt. Ich hatte auch die Wurzelpilze wie die Mykorrhizen bei der Nährstoffaufnahme erwähnt. Mhm. Andere Mikroorganismen schützen, wie gesagt, vor Krankheitserregern. Aber es ist nicht nur diese mikrobielle Welt, die hier eine Rolle spielt, sondern es ist dann auch die Wechselwirkung mit den Bodentieren, die erstmal zum Beispiel das organische Material, also Blattstreu an der Bodenoberfläche, zerkleinern und in den Boden einarbeiten und damit erstmal verfügbar machen für mikrobiellen Abbau und die mikrobiellen Enzyme, die dann zum Tragen kommen.
Ist das der gute alte Regenwurm, den Sie da auch mit meinen? Oder?
Der Regenwurm ist natürlich mein Lieblingstier. Okay. Und der ist auch, wenn Sie mich jetzt inoffiziell fragen, der allerwichtigste Bodenbewohner. Natürlich tragen Regenwürmer in vielen Ökosystemen essentiell zu vielen dieser Prozessen bei.
Das heißt, den gibt es nicht nur in Europa?
Den gibt es nicht nur in Europa, nee, auf keinen Fall. Also Regenwürmer sind weltweit verbreitet. Es gibt Ökosysteme, wo sie halt mehr oder weniger vorkommen. Das hängt auch so ein bisschen an den klimatischen Bedingungen und auch an Boden-pH-Werten und so weiter. Regenwürmer sind globale Helfer.
Und ich habe gesehen, es gibt nicht nur eine Art, ne? Nicht nur den guten alten deutschen Regenwurm, ne?
Naja, alleine in Deutschland haben wir 50 unterschiedliche Regenwurmarten.
Oh ja.
Zwei davon, das ist total spannend. Die kommen auch nur in Deutschland vor. Das nennt man dann endemisch, sind diese Arten. Zum Beispiel der badische Riesenregenwurm. Also Ach. Wer mal um Freiburg aktiv ist, kann den vielleicht antreffen.
Ach, witzig. Wie groß, und, ganz kurz, wie groß ist der, ja, der Riesenregenwurm?
Na, der wird schon gerne mal über 30 bis 40 Zentimeter bei ausgewachsenen Exemplaren. Von daher ist das auch schon, können das imposante Tiere sein. Nichts im Vergleich zu tropischen Tieren zum Beispiel. Da gibt es auch Arten, die über einen Meter lang werden zum Beispiel. Ja, und weltweit sind bisher schon über 7000 unterschiedliche Regenwurmarten beschrieben. Und wir denken sogar, dass wir mehr als 20.000 weitere Arten finden können. Das ist die Schätzung momentan.
Das ist gewaltig. Also allein der gute alte Regenwurm, sehr artenreich. Wer hätte es gedacht? Also die schieren Zahlen, die hauen einen vom Hocker. Sie sagten, es ist Ihr Lieblingstier. Das hat wahrscheinlich auch einen wissenschaftlichen Grund, ne?
Ja, also damit hat meine Karriere sozusagen begonnen. Mit dem Regenwurm habe ich tatsächlich natürlich schon als Kind gespielt und operiert, sage ich mal. Aber dann als junger Wissenschaftler dann auch gesehen, wie groß die Bedeutung von Bodentieren sein kann, indem ich Regenwürmer untersucht habe.
Und auch da noch der Klassiker, also Boden, also ich nehme es halt so wahr, wie man es so kennt. Da sieht man dann die Kringelchen, die Häufchen vom Regenwurm und auf der anderen Seite frisst er Blätter. Das klingt so einfach, aber das scheint eine große Geschichte zu sein, oder?
Genau, also was wir an Kot an der Bodenoberfläche dann sehen, das ist gut und gerne schon mal vorher durch mindestens zwei unterschiedliche Regenwurmarten durchgegangen und zwischendurch wurde es wahrscheinlich auch noch mikrobiell umgesetzt. Also das ist schon ein komplexes Zusammenspiel.
Vom Regenwurm nochmal weg, direkt in Ihre Forschung. Sie haben seit mehreren Jahren ein Projekt laufen. Da schauen Sie sich den Boden auf verschiedene Art und Weisen an. Und was ich faszinierend fand, ist, dass Sie den Boden auch in größere Glasgefäße sperren, so 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Was hat es denn damit auf sich?
Na, Sie sprechen jetzt vom IDIF Ecotron. Also das sind sozusagen Mini-Ökosysteme, die wir hernehmen können, um natürliche Gemeinschaften besser zu verstehen. Das machen wir uns zunutze, um so eine Zwischenwelt zu schaffen zwischen der Komplexität der Natur. Das ist uns meistens zu schwierig zu verstehen. Da müssen wir ein bisschen abstrahieren und einfacher gestalten. Aber wir wollen es auch nicht zu einfach machen und nur in Petrischalen oder sogenannten Mikrokosmen arbeiten. Das wäre uns dann zu einfach, sondern dieses Ecotron erlaubt es uns, auf Skalen zu arbeiten, die natürliche Wechselwirkungen zulassen und wir können dort an verschiedenen Schrauben drehen. Wir können zum Beispiel die Anzahl der Bodentiere sehr einfach manipulieren, also variieren und können uns dann angucken, wie gut funktioniert das System, wie wachsen die Pflanzen, wie werden auch oberirdisch Tiere von der Bodenvielfalt beeinflusst. Also so eine Zwischenwelt zwischen komplett artifiziellen Systemen und der Komplexität der Natur.
Ich habe auch gesehen bei Ihnen in den Unterlagen, dass Sie auch sterile Böden erstmal herstellen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt in diesem Ecotron, aber dass Sie quasi den Boden zurück komplett auf Null fahren und dann so langsam Organismen reingeben. Ist es nicht hier dann auch, dass man eben absolut kontrollierte Bedingungen hat und sagt, das und das füge ich zu und dann schaue ich mal, was passiert? Oder wie ist das? Wie kann man sich vorstellen?
Ja, das ist die Idee, weil wenn wir rausschauen in der Natur, da gibt es ganz viele Störvariablen, nenne ich es jetzt mal. Also es gibt klimatische Variationen, es gibt auch kleinräumig Unterschiede in den Bodenbedingungen. Und all das wollen wir quasi ausschließen und einfach nur gucken, was ist der Effekt der Bodenbiodiversität auf Funktion. Und um das erforschen zu können, müssen wir diese anderen Störgrößen ausschalten. Ja. Und dann können wir, so wie Sie es beschrieben haben, alles auf Null setzen und dann, wie wir wollen, zusammensetzen, wie so ein Lego-Prinzip sozusagen. Und dann auch ganz speziell erforschen, welche Gruppen vor allem gut miteinander funktionieren und was auch Veränderungen, die wir in der Natur beobachten können, in der Bodenbiodiversität, was das für Konsequenzen für das Funktionieren dieser Ökosysteme hat.
Was ist denn das zum Beispiel, woran ich jetzt denke, so Dürre in den letzten Jahren, das große Einflussgröße, sowas oder schauen sich ganz andere Parameter an?
Na, unsere Metastudien haben gezeigt, dass tatsächlich klimaextreme Ereignisse von besonderer Bedeutung sind. Das ist bei uns vor allem die Trockenheit in den Sommermonaten, wenn hohe Temperaturen und wenig Niederschlag zusammentreffen, dann ist es nicht gut für Bodenleben. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen.
Mhm. Ja.
Aber was auch noch wichtige Einflüsse hat, das ist zum Beispiel die Vielfalt und die Applikationsdichte von verschiedenen Pestiziden. Das schädigt auch Bodenlebewesen und vor allem Landnutzungsintensität. Also je intensiver ein Boden bewirtschaftet wird, je mehr er umgegraben wird, desto mehr Dünger darauf gegeben wird und Pestizide, desto weniger Vielfalt sehen wir im Boden.
Mhm. Darauf würde ich gerne nochmal kommen, diese intensive Landwirtschaft und wie schlimm es wirklich ist. Vorweg nochmal zu dieser Idee mit dem Boden auf Null zurücksetzen und dann Organismen hinzugeben. Gab es da schon überraschende Erkenntnisse, wo Sie gesagt haben, oh, hier gibt es einen ganz klaren Link zwischen den und den Arten, das hätten wir bisher nicht gedacht? Oder ist das zu einfach?
Nee, also wir erleben täglich Überraschungen sozusagen. Wir haben immer natürlich eine Grundidee, wie was funktionieren sollte und dann in der Realität im Experiment sehen wir dann doch überraschende Effekte. Mhm. Also was, glaube ich, hier am wichtigsten zu betonen ist, dass wenn man alle Arten einzeln jetzt in so ein System einbringt, dann würden die mehr oder weniger überleben. Also die Mikroorganismen, die schaffen das zum Teil ganz gut. Die Tiere, die brauchen auf jeden Fall andere Mikroorganismen, zumindest an denen sie fressen können. Und man kann dann aber erforschen, wie gut wächst zum Beispiel eine Pflanze, wie gut wird Streu abgebaut als Prozesse. Aha. Und dann können wir sehen, dass es oft sogenannte synergistische Effekte gibt. Das heißt, 1+1 gibt dann mehr als 2, weil die Arten eben sich gegenseitig auch fördern können. Also solche Wechselwirkungen haben wir schon öfter gefunden und die sind, glaube ich, dann relativ schwer vorherzusagen und von daher auch überraschend.
Haben Sie so ein interessantes Beispiel für 1+1 gleich mehr als 2? Oder ist das zu abstrakt?
Es gibt ein Beispiel, ein Mikrokosmos-Experiment, das ich im Rahmen meiner Doktorarbeit durchgeführt hatte, wo es um die Wechselwirkung zwischen Mikroorganismen, die als Zersetzer aktiv sind, und Regenwürmern untersucht habe. Und die Einzeleffekte waren eben zu sehen, zu erfassen. Aber wenn die beiden Gruppen dann zusammen auftraten, dann war das Ergebnis von 1+1 eher 3 oder 4.
Und was haben die Gutes getan dann? Also die Einzelsetzen, die Regenwürmer zersetzen ja oder verdauen ja auch. Also,
Die Regenwürmer verdauen nur zum Teil. Sie haben selbst oft nicht die Enzyme, um komplexe organische Verbindungen abzubauen. Da brauchen sie dann auch mikrobielle Partner. Und was in dem Experiment vor allem gemessen wurde, das war Pflanzenwachstum und auch die Aufnahme von Stickstoff durch die Pflanze.
Okay. Und dieses mikrobielle Miteinander, das erinnert mich so ein bisschen an Verdauung im Darm. Ich glaube, ist das eine Analogie, die funktioniert, Boden und Darm?
Die funktioniert meines Erachtens sogar sehr gut und in die Richtung will ich auch zukünftig gerne noch weiter intensiv arbeiten. Das ist ein Thema, was mich total fasziniert. Wenn man die ökologischen Konzepte, die wir in der Natur sehen oder auch im Boden sehen, die dann auf uns und unsere Gesundheit übertragen können. Also da gibt es durchaus viele Parallelen.
Mhm. Zum Beispiel,
wenn wir ein Ökosystem langfristig, nachhaltig positiv beeinflussen wollen, wenn wir zum Beispiel in der Landwirtschaft ein System nachhaltig bewirtschaften wollen, dann wissen wir jetzt ziemlich gut, dass es von Vorteil ist, wenn man organisch düngt. Das heißt, wenn man komplexe organische Verbindungen dem Bodennahrungsnetz zur Verfügung stellt.
Sowas wie Humus oder Kompost oder was? Oder?
Genau, genau. Also solche organischen Dünger eben. Und keine mineralischen Dünger. Aha. Und ein ähnliches Phänomen sehen wir ja auch in unserem Darm. Wir wissen jetzt, je mehr pflanzenbasiert unsere Nahrung ist, je mehr Ballaststoffe wir unserem Darmmikrobiom zur Verfügung stellen, desto vielfältiger ist dieses Mikrobiom und desto gesünder sind wir auch längerfristig. Also da gibt es diese direkten Parallelen. Wir können den Boden wie unseren Darm mit komplexen organischen Verbindungen relativ gut füttern.
Das heißt, das ist letztlich dann wahrscheinlich auch die mikrobielle Vielfalt wiederum, die einfach das, was da ist, besser aufschließt und verfügbar macht. Ist so ein bisschen das oder?
Genau.
Ja.
Das ist erstens das und zweitens wissen wir jetzt, ich meine, ich bin kein Spezialist im Feld, aber ich habe durchaus ein bisschen was zum Thema gelesen, weil ich es so spannend finde, dass auch zum Beispiel Darmwände intakt gehalten werden. Also eine ganz dünne Schicht, die zwischen der Umwelt und unserem Körperinneren dann steht,
ja,
dass diese Darmwand dann zum Beispiel stabiler ist und gesünder ausgekleidet ist. Und das sind auch wieder eine Parallele zur Natur, wo wir dort auch mit mehr Vielfalt stabilere Systeme sehen.
Eine Frage, wir hatten eben gerade die intensive Landwirtschaft und das ist so etwas, was oft im Raum steht. Das ist für mich so dieses Bauernbashing. Ich habe so den Eindruck, dass man oftmals sagt, ja, die Bauern machen eh alles ganz schrecklich, vom Pestizid bis zum völligen Ausnutzen dessen, was die Böden noch hergeben. Vielleicht können wir das ganz kurz nochmal einschätzen. Wie ist es denn wirklich? Also zu dieser Eingangsfrage von mir auch, wie schlimm ist es denn tatsächlich? Ist das alles ganz schrecklich oder sagen wir, es könnte besser werden, um es mal einfach auszudrücken?
Naja, wir sehen schon, dass konventionelle Landwirtschaft oft die deutlich stärksten negativen Effekte auf das Bodenleben hat.
Ja.
Ich will allerdings nicht zum Bauern- oder Landwirt-Bashing beitragen, sondern eher betonen, dass die Landwirte auch auf Angebot und Nachfrage sozusagen reagieren. Also es ist immer ein Zusammenspiel zwischen Produzenten und Konsumenten.
Ja.
Und es wird auch das produziert, was wir als Konsumenten verlangen. Wenn wir eben billiges Fleisch essen wollen, dann muss das auch dementsprechend günstig produziert werden. Und wenn wir eher pflanzenbasiert und eher Bioprodukte essen, dann haben wir schon gesehen, dass das eben die Vielfalt erhalten und fördern kann. Also ich würde hier die Schuld nicht bei Landwirten suchen, sondern dann eher an unseren täglichen Essentscheidungen und Konsumentscheidungen festmachen.
Ja, gut. Es gibt natürlich die intensive Landwirtschaft. Es gibt die Intensivmast. Ich bin ja hier in der Nähe von Kloppenburg und Vechta, eines der für seine intensive Landwirtschaft bekannte Regionen. Hühner und Schweine vor allem. Ja, da muss sich jeder so ein bisschen an der eigenen Nase fassen. Das ist eigentlich auch allgemein bekannt. Ne? Jetzt ist es so, wie es ist. Wie kann man es denn besser machen in Bezug auf die Vielfalt im Boden? Kann man das tatsächlich ein Stück weit zurückschrauben durch ganz bestimmte Dinge, die Sie vielleicht auch in Ihrer Forschung herausgefunden haben?
Ja, also zunächst mal ist vielleicht noch festzuhalten, dass wir in etwa 10-mal mehr Energie und Ressourcen und Fläche brauchen, um Fleisch zu produzieren als Pflanzenprodukte. Also mit der Reduktion des Fleischkonsums kann man schon sehr, sehr viel bewirken. Wenn man dann anschaut, was kann man denn lokal im Feld besser machen, dann ist es durchaus so, dass so eine organische Bewirtschaftung und vor allem eine Vielfalt an Pflanzenarten, Nutzpflanzenarten in Raum und Zeit einen positiven Einfluss haben kann. Das heißt, viele Landwirte machen das ja auch, um die Bodenmüdigkeit quasi zu reduzieren oder dem zu begegnen, dass sie eine Fruchtfolge etablieren. Das heißt, nicht jedes Jahr wird die gleiche Nutzpflanzenart angebaut, weil sich dann über die Zeit Krankheitserreger anhäufen und auch Nährstoffe sehr einseitig genutzt werden. Also man kann da in der Zeit Pflanzendiversität fördern und zum Teil kann man auch verschiedene Nutzpflanzen zusammen anbauen und dann dort auch von dieser räumlichen Vielfalt profitieren. Und da haben wir gesehen, dass Vielfalt in der Pflanzengemeinschaft, auch genetische Vielfalt bei den Nutzpflanzen, einen positiven Einfluss auf die Produktivität haben kann und dann auch auf das Bodenleben.
Und dieses Einbringen, wie kann man sich das vorstellen, dieses Einbringen von Sie sagten gerade diese Fruchtfolgen oder Zwischenfruchtanbau, habe ich gehört auch. Also ich habe neulich gehört, früher lagen viele Äcker in Deutschland über den Winter brach. Inzwischen baut man über den Winter auch Zwischenfrüchte an, die dann wiederum eingearbeitet werden im Frühjahr. Und das bringt den Boden auch auf Trab sozusagen. Ist es sowas oder können es auch so diese bekannten Ackerrandstreifen sein, die man stehen lässt, vielleicht wieder vermehrt? Bringt das auch was oder ist das alles klein, klein? Oder bringt das in der Summe tatsächlich was?
Das bringt in der Summe tatsächlich was. Also Sie haben schon ganz wichtige Punkte erwähnt, diese Streifen, vor allem auch ihr kleinräumigere Feldzusammenschau sozusagen. Also wenn man jetzt nicht hektarweise die gleichen Nutzpflanzen anbaut, sondern räumliche Vielfalt schafft, das hilft dem Boden. Und auch solche Zwischenfrüchte, da bin ich jetzt gerade in eine Studie involviert, wo wir das sehr, sehr schön zeigen können, dass diese Zwischenfrüchte die mikrobielle Vielfalt im Boden fördern, die mikrobielle Biomasse fördern und das dann auch Konsequenzen für den Pflanzen- oder Nutzpflanzenertrag hat. Also es ist tatsächlich all das zusammen. Und in einem weiteren Projekt, das wir gerade im Rahmen von der Masterarbeit durchführen, sehen wir, dass bepflanzte Streifen direkt am Acker, dass die quasi in den Acker noch ausstrahlen können, wahrscheinlich durch organische Einträge, wahrscheinlich durch die Wurzeln, auch durch Mikroorganismen und Tiere, die dann in den Acker hineinwirken. Also da sehen wir auch, dass dieses räumliche Gefüge auf jeden Fall eine bedeutende Rolle spielen kann.
Ja, ist interessant. Also ich habe diese Ackerrandstreifen immer lange mit Insekten und so weiter verbunden. Also lass es blühen und dann mal mehr Platz für Insekten. Aber es geht offenbar deutlich darüber hinaus und in den Boden rein. Ne? Und auch über diese Streifen hinaus offensichtlich.
Ja, also was oberirdisch gut ist, ist meistens für den Boden nicht so schlecht. Und vieles, was Sie auch dann an Insekten oberirdisch sehen, das war ja irgendwann auch mal im Boden. Also es gibt viele Larvalstadien Boden zum Beispiel. Von daher hängt das teilweise auch zusammen und es gibt diese Ausstrahlungseffekte oder Spillover-Effekte, wie wir es immer so schön nennen.
Über den Bereich hinaus. Ne?
Genau.
Gibt es einen positiven Trend? Also wie gesagt, ich bin vor einiger Zeit darüber gestolpert, dass eben dieser Zwischenfruchtanbau in Deutschland wächst. Also irgendwie innerhalb von zehn Jahren hat sich die Fläche dieser wintergrünen Bereiche wohl verdoppelt. Kann einem das zuversichtlich stimmen oder wie ist es so?
Na, generell kann uns zuversichtlich stimmen, dass wir eigentlich wissen, an welchen Schrauben wir drehen müssen, um es besser zu gestalten. Nun gibt es ganz, ganz wenige gute Datensätze zur zeitlichen Entwicklung der Bodenbiodiversität. Also da gab es ja vor ein paar Jahren erschreckende Zahlen zum Insektensterben und so weiter. Das waren alles ja oberirdisch erfasste Insekten vor allem.
Die Krefelder Studie, ne?
Genau, die zum Beispiel. Für den Boden gibt es das leider noch nicht so. Und da sind wir jetzt gerade an den ersten Zeitreihenanalysen, die wirklich qualitativ hochwertig sind von den deutschen Bodendauerbeobachtungsflächen, wo wir sehen, dass tatsächlich in den letzten Jahren vor allem in den Äckern die Dichte und die Biomasse der Regenwürmer wieder leicht abnimmt. Also wir haben vor ungefähr 40 Jahren, vielleicht 30 Jahren, einen leicht positiven Trend können wir in diesen Daten sehen. Aber in den letzten 10 Jahren, sage ich jetzt mal, geht es wieder langsam zurück. Und da müssen wir noch genau rausfinden, was es denn genau ist. Ist es jetzt doch wieder intensivere Bewirtschaftung? Ist es vielleicht, was wahrscheinlich ist, das Zusammenspiel von vielen Faktoren? Wir hatten jetzt extrem trockene und warme Jahre in Folge. Also wir hatten ja ein Rekordjahr nach dem anderen.
Ja.
Wenn diese Rekordjahre sozusagen zusammentreffen mit einer intensiven Landnutzung, dann hat das ja deutliche Effekte auf den Boden. Wahrscheinlich ist es dieses Zusammenspiel, das wieder bedingt, dass das Bodenleben zurückgeht. Aber wir wissen, wenn wir eben die schon erwähnten Faktoren verbessern, wie die Vielfalt der Pflanzen und die organischen Einträge, dann können wir da auch zum gewissen Maß gegensteuern.
Ja, wie ist Ihre Wahrnehmung, so das Gefühl? Ich habe ja so ein bisschen provokant davon anmoderiert, von wegen Boden ist das, worauf wir drauf rumlaufen. Wie ist es? Ist der tatsächlich unterbelichtet im Vergleich zu anderen Lebensräumen? Heutzutage muss man da nochmal nachliefern und klar machen in der Breite, Leute, denkt an den Boden.
Das ist nach wie vor so. Und der Boden wird immer noch als Blackbox bezeichnet. Das heißt einfach, man weiß noch viel zu wenig. Auf der anderen Seite ist es sowas wie das Fundament von terrestrischen Ökosystemen, also die Grundlage allen Pflanzenwachstums und vieler Prozesse, die wir schon angesprochen haben. Also es gibt immer noch diese Diskrepanz und dementsprechend bin ich immer sehr daran interessiert, dann auch zu versuchen, unsere Erkenntnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Frage so zum Schluss, Regenwurm, gibt es noch ein anderes Bodenlebewesen, das Sie besonders mögen?
Ach, mittlerweile gucken wir uns im Prinzip alles an, was im Boden vorkommt. Ja, Schwerpunkte der Gruppe liegen noch vor allem auf den Nematoden, weil die funktionell so vielfältig sind. Und Nematoden machen tatsächlich, wenn man nur auf die Abundanz schaut, also die Anzahl der Individuen, 80% aller Vielzeller weltweit aus. Die meisten davon kommen im Boden vor. Es gibt ja natürlich auch ein paar Ausnahmen wie den Schweinespulwurm, der dann im Gehirn von Schweinen vorkommt zum Beispiel. Aber der überwiegende Großteil dieser Nematoden kommt im Boden vor. Von daher gucken wir uns die häufig an, weil sie auch sehr, sehr interessante sogenannte Bioindikatoren sind. Also sie zeigen bestimmte Bodenverhältnisse an, weil sie so vielfältig sind, weil sie Pflanzenfresser mit dabei haben, die Mikrowellenfresser und die Räuber. Und das Verhältnis zwischen diesen Gruppen erlaubt es uns, Bodengesundheit, um den Kreis zu schließen, dann relativ gut zu beschreiben. Außerdem schauen wir uns auch gern Wurzelpilze an, weil wir der Überzeugung sind, dass diese eben so die kritische Schnittstelle sind zwischen Bodennahrungsnetzen und der Pflanzenwelt und machen dazu auch noch sehr viel Forschung.
Aber zu den Nematoden, das sind ja diese Fadenwürmer, so durchsichtig habe ich die irgendwie vom geistigen Auge. Ich glaube, es gab auch mal Fischnematoden vor Jahren, da gab es da so einen riesen Aufschrei, wenn ich mich recht erinnere.
Bestimmt.
Die sind ja durchsichtig und sehen alle ziemlich gleich aus, oder?
Ja, das ist schon eine Herausforderung, die zu bestimmen. Da braucht es Spezialisten für. Wir haben das Glück, dass wir mindestens eine Spezialistin hier in der Gruppe haben. Mittlerweile auch mehrere Doktorandinnen und Doktoranden, die sich damit ganz gut auskennen. Man muss den Nematoden dann auf ihre Eingeweide gucken und auf ihren Mund, um die gut bestimmen zu können. Ja.
Also sie machen es einem nicht leicht, sind aber unfassbar wichtig, um, wie Sie schon sagen, den Boden zu bewerten. Ne?
Mhm. Genau.
Ja. Sind die schon bekannt längere Zeit, dass sie so wichtig sind? Oder ist das auch eine neue Erkenntnis in dieser Größenordnung, sagen wir mal?
Da es unter den Nematoden auch viele Pflanzenschädlinge gibt, ist das eigentlich schon relativ lange bekannt, dass Nematoden eben eine essentielle Rolle in Ökosystemen spielen. Die werden auch schon seit Jahrzehnten relativ gut beschrieben, was ihre Funktionsweise angeht, aber vor allem für europäische Böden. Und wir haben jetzt auch Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen in China, die sich mit den dortigen Nematoden gut auskennen. Also gemeinschaftlich versuchen wir da weiter voranzukommen.
Ja, also wie gesagt, alles an Bord. Auch die Nematoden und die Mykorrhiza, die Pilze, die Bakterien, die große Vielfalt des Bodens bei Ihnen gut aufgehoben. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch, Herr Schröder.
Mehr über den Mikrokosmos unter unseren Füßen lest ihr im aktuellen Heft von Bild der Wissenschaft und online auf wissenschaft.de. Darin berichte ich in einem Artikel, wie es den Böden im Agrarland Deutschland geht. Ein weiteres Thema der Mai-Ausgabe sind sogenannte Gehirnchips. Computer ahmen beim Rechnen biologische Prozesse nach, die zum Beispiel zwischen den Neuronen im Gehirn des Menschen ablaufen. Die neue Technik könnte für die Steuerung autonomer Fahrzeuge fundamental wichtig werden. Den Link zu den Artikeln gibt's in den Shownotes. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich dann mit dem Neurowissenschaftler Wolfram Schulz über das Glückshormon Dopamin. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.